Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Vielen Dank für die Einladung. Für uns ein Ansatzpunkt, wahrscheinlich der wichtigste Ansatzpunkt, war schon die Frage, ob man als Linke überhaupt vernünftig über Utopie reden kann, weil diese marxische Kritik am utopischen, an den utopischen Sozialisten ja eigentlich nichts an Gültigkeit verloren hat. Also die utopischen Sozialisten oder überhaupt die utopischen Entwürfe bis vor Marx haben sich ja wesentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie große Pläne entworfen haben, teilweise sogar ausgefeilte Tagespläne für die zukünftigen Gesellschaften. Und man kann ja sehr schnell erkennen, dass das entweder Träumereien sind, extrem idealistische Vorstellungen, dass sich Gesellschaften anhand von Ideen verändern lassen. Das ist ja gerade ein wesentlicher Punkt sozusagen marxischer linker Kritik, zu sagen, die Geschichte wird nicht im Wesentlichen von Ideen vorangetrieben, sondern von gesellschaftlichen Konflikten und materiellen Verhältnissen. Also insofern war klar, man muss sich sozusagen abgrenzen, einerseits, weil es eben ein idealistisches Konzept ist, oder eine idealistische Vorstellung ist, so über Gegenentwürfe, gesellschaftliche Gegenentwürfe zu sprechen, aber zum anderen auch, weil es natürlich sehr schnell auch ein autoritäres Projekt sein kann, wenn man so über gesellschaftliche Gegenentwürfe redet, denn wenn man einen ausgefeilten Plan davon hat, wie die Gesellschaft auszusehen hat und wann die Menschen aufstehen müssen, dann ist relativ naheliegend, dass man das dann auch, wenn man mal die Möglichkeit hat, die politische Macht, dass man es den Leuten auch aufherrscht. Und insofern gibt es guten Grund zu sagen, eigentlich ist so eine Art von Utopiediskussion falsch und wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass es, oder die meisten hier auch, dass das eben ein wesentliches Argument von Marx und Engels auch war, sich eben von so einem utopischen Sozialismusbegriff oder alternativen Begriff zu verabschieden. Und ein wesentlicher Punkt war dann eben zu schauen, was sind gesellschaftliche Verhältnisse und vor allen Dingen, was sind gesellschaftliche Konflikte und Widersprüche. Und wenn wir also heute darüber reden, warum der Kapitalismus endlich ist und warum er überwunden werden sollte und warum er auch, selbst wenn er nicht überwunden werden sollte, eines Tages an seine Grenzen stoßen wird und untergehen wird, in der heute bestehenden Form zumindest. Wenn man sich diese Argumente von früher anguckt, dann kann man zunächst mal, glaube ich, festhalten, dass viele von diesen Argumenten, die in so einer marxischen, marxistischen Debatte entwickelt worden sind, nach wie vor Gültigkeit besitzen, ja, und vielleicht sogar mehr Gültigkeit besitzen als vor 150 Jahren. Wenn man das drei von diesen Hauptargumenten nochmal zusammenfassen will, kann man möglicherweise eben folgende drei finden. Das eine ist also der Hinweis darauf, dass der Kapitalismus eigentlich eine extrem irrationale Form hat, die Arbeitsprodukte zu vergesellschaften. Also das ist eine extrem arbeitsteilige Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft ist extrem arbeitsteilig. Insofern sind wir extrem abhängig von den anderen Menschen der Gesellschaft. Wir leben nicht mehr von unseren Arbeitsprodukten unmittelbar, wie das der Subsistenzbauer noch getan hat, der gegessen hat, was er hergestellt hat und vielleicht sich auch seine Stoffe selber am Webstuhl hergestellt hat. Wir sind völlig davon abhängig, dass wir mit anderen Menschen in Kooperation treten, weil das, was wir unmittelbar herstellen, für nichts Gutes, sondern erst dadurch zu was Nütze wird, einen Gebrauchswert hat, dass wir uns eben mit anderen zusammentun, weil eben zum Beispiel die Herstellungsprozesse selbst von so einfachen Dingen wie Stühlen oder Hosen extrem arbeitsteilig organisiert sind. Das heißt, wir brauchen die Gesellschaft, wir sind eigentlich noch viel stärker als jemals in der Geschichte vergesellschaftete Wesen, ja, soziale Wesen, und das Verrückte im Kapitalismus ist, dass diese Vergesellschaftung auf dem Markt organisiert wird, also in der Konkurrenz zueinander organisiert wird. Das ist kein, wir sind vergesellschaftete Wesen, die aber gleichzeitig ein asoziales, wenn man so will, ein Konzept von unserer Umgebung haben. Ja. Wir sehen unsere Umwelt im besten Fall als Marktpartner, im schlechtesten Fall eben als Konkurrenten und Gegner, die wir beseitigen müssen oder verdrängen müssen oder besiegen müssen auf dem Markt. Und das ist relativ irrational. Ja. Also es gibt sicherlich vernünftigere Formen, Kooperationen zu organisieren als im Konkurrenzkampf mit den anderen. Ein zweites sehr wichtiges Argument, was einem auch sofort einleuchtet, hoffe ich zumindest, ist, dass der Kapitalismus eigentlich mit der Herstellung des Reichtums die Armut vergrößert. Das ist ja etwas, was uns heute wieder ins Auge sticht, wo wir feststellen, wie viele Industrien durch die technische Entwicklung, durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität verschwinden und wie viele Arbeitsplätze damit eben auch verschwinden und damit eben auch Einkommensquellen für die Menschen. Das ist ja absurd. Also wenn Produktivität steigt, weil die Erfindungen immer besser werden und die Maschinen immer besser werden, dann wäre das ja die Tür zu einer sehr angenehmen Gesellschaft, wird dadurch ja aufgestoßen. Wir könnten mit viel weniger Arbeitszeit leben, aber es passiert eben nicht, dass unsere Arbeitszeit geringer wird und unsere Freizeit größer, unsere Zeit für Freunde und Familie, unser Sozialleben reicher wird, sondern es passiert genau das Gegenteil. Die Arbeitsproduktivität steigt zwar, aber unser Stress wird immer größer für die, die arbeiten müssen zumindest, für die, die nicht mehr arbeiten, bricht das gesellschaftliche Leben komplett zusammen, weil sie ohne Einkommen eigentlich auch sich das Miteinander mit den anderen nicht mehr leisten können, beziehungsweise auch sozusagen dass dieses Scheitern auch als Schuld empfinden. Also das ist ein weiterer grundlegender Widerspruch im Kapitalismus, der sich in keiner Weise im letzten Jahrhundert irgendwie verbessert hätte. Und ein dritter Punkt ist, der vielleicht auch der strategische für Marx gewesen, zu sagen, verrückt am Kapitalismus ist eigentlich auch, dass die Subalternen oder die Arbeiterklasse, die von unten, dass die eigentlich die Machtverhältnisse herstellen. Ich finde, dass das ein ganz interessanter Gedanke ist, weil er so ein bisschen das eigentlich vorwegnimmt, worüber dann Foucault 100 Jahre später auch viel geredet hat, wie nämlich die Leute von unten Machtverhältnisse eigentlich mit herstellen. Der hat natürlich da auch andere Aspekte dann mit gemeint, aber im Prinzip taucht so ein Gedanke auch schon bei Marx eigentlich auf, dass nämlich die von unten die Machtverhältnisse insofern herstellen, weil ja Kapital nichts anderes ist eigentlich als geronnene Arbeit, tote Arbeit. Und insofern eigentlich Kapital als Macht- und Herrschaftsverhältnis, als Ausbeutungsverhältnis hergestellt wird von der Arbeiterklasse. Und umso produktiver sie sozusagen sind, umso stärker ist sozusagen auch die Gegenseite, die sie damit produzieren. Aber das ermöglicht natürlich auch dann den strategischen Ausweg, so zumindest die historische Perspektive von Marx. Er hat ja gesagt, ja klar, vorher gab es ja auch schon Klassengesellschaften, aber was eben anders ist am Kapitalismus, ist sozusagen, es ist plötzlich eine Klasse da, die es in der Hand hat, eben auch diese Verhältnisse zu überwinden. Eben einerseits, weil sie in der Lage ist, sich zu organisieren, aber zum anderen eben auch, weil sie eine Macht hat, die faktische Macht hat, Verhältnisse zu verändern. Also diese Dinge, diese klassischen Argumente gegen den Kapitalismus sind sicherlich nicht schlechter geworden. Es gab eine Zeit, mehrere Jahrzehnte, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem, wo es einen gewissen sozialen Ausgleich auch gab, durch erkämpfte Kompromisse. Aber wir stellen fest, dass davon in den letzten 30 Jahren enorm viel weltweit abgebaut worden ist. Und die ganzen Kriegskonflikte, die wir zunehmend näher rücken spüren, haben natürlich auch damit was zu tun, dass eben solche Ausgleichsmodelle weltweit auf dem Rückzug sind und die Verteilungskämpfe härter werden. Also insofern, Kapitalismus ist endlich. Da kann man sicherlich viel zu sagen. Aber eine Sache, die Elmar uns, glaube ich, viel besser erklären kann, ist auch nochmal die Frage, auch das, was ich bisher gesagt habe, könnte er wahrscheinlich besser erklären. Aber was Elmar, glaube ich, auch nochmal ganz besonders in die Diskussion reingebracht hat, in den langen Jahren seines Forschens und Schreibens, ist eben diese Frage nach den ökologischen Grenzen. Und da habe ich noch eine spezifische Frage, weil ich heute nämlich bei Spiegel Online eine bewegende Studie von Ökonomen gelesen habe. Die haben nämlich festgestellt, der Kapitalismus kann gar nicht unbegrenzt weiter wachsen. Aha, große Überraschung. Weil sie gesagt haben, also wenn dann erstmal ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann ist es ja gar nicht möglich, mit den gleichen Wachstumsraten wie bisher weiter zu wachsen. Und deswegen müssen wir uns auf eine Postwachstumsgesellschaft vorbereiten. Interessant, dass man dafür so lange forschen muss. Aber die wesentliche Frage wäre jetzt natürlich nicht nur, also Grenzen des Wachstums, das liegt, glaube ich, schnell auf der Hand, dass es sowas gibt auf einem begrenzten Planeten. Aber was bedeutet das für einen Kapitalismus, wenn der eben solche ökologischen oder natürlichen oder auch Konsumgrenzen erreicht, wenn die Leute alles haben? Was passiert dann? Was passiert mit einer Gesellschaft, mit einem wirtschaftlichen System, das eigentlich die endlose Wertvermehrung braucht, wenn dieses System an reale materielle Grenzen stößt? Was passiert dann?
Was passiert mit dem System? Es geht nicht mehr weiter. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann kann das entweder bedeuten im physischen Sinne, dass irgendwie Materie am letzten ist, oder aber es gibt soziale Konflikte, oder aber es gibt innere Systemkonflikte innerhalb dieses Kapitalismus, die dann dazu führen, dass er einfach nicht mehr so weiter sich entwickeln kann, wie das in der Vergangenheit dann der Fall gewesen sein mag. Wenn es äußere Grenzen gibt, dann sind die entweder wegzuräumen. Es gibt ja eine bestimmte Variante der Grenzen des Wachstumsdebatte, die da sagt, ja, wenn die Grenzen des Wachstums da sind, wenn es die gibt, dann lassen wir eben die Grenzen wachsen. Schon haben wir das Problem einigermaßen gelöst. So könnte man argumentieren. Oder aber es wird so sein, dass diese Grenzen einfach nicht wegzuräumen sind und dann ist irgendwann mal Schluss. Nur will keiner über diesen Schluss reden, weil dies also bedeuten würde, auch über Alternativen zu reden. Und dann müsste man alles das in Frage stellen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten in unserem Menschenleben, vielleicht auch wir die Vorväter noch mit einberechnen, eine ganze Menschheitsgeneration bislang geschaffen hat. Es geht dann so einfach nicht mehr weiter. Das ist die Schlussfolgerung, die man aus dieser Feststellung eigentlich ziehen müsste. Aber niemand will diese Schlussfolgerung ziehen und deswegen wird davon ausgegangen, dass dieses Wachstum, auch wenn es eigentlich begrenzt ist, dann doch weitergeführt werden kann, indem man ein Adjektiv hinzufügt, virtuelles Wachstum beispielsweise. Nicht alles geht in der digitalen Welt vor sich und in der digitalen Welt wird kein Stoff, wird auch wenig Energie verbraucht und das kann man dann so weitermachen. Oder aber man sagt, man steigert die Effizienz beim Ressourcenverbrauch, auch bei der Schadstoffemission und deren Bewältigung. Und das ist ein großer Teil der ökologischen Diskurse, die meisten von euch oder von Ihnen auch kennen, denn sie bevölkern vom Feuilleton in den Zeitungen bis hin zur Wirtschaftsseite und auch auf die erste politische Seite auch die Presse. Und dann muss man vielleicht auch eine ganz einfache andere Frage aufwerfen, die hunderte von Jahren immer wieder aufgeworfen worden ist. Denn der Kapitalismus existiert ja seit 500 Jahren, könnte man sagen. Nicht? Viele sagen, 1492 ist so ein Stichjahr, als die neue Welt entdeckt wurde. Das ist auch das Geburtsjahr des Kapitalismus. Marx Marx hat sein 24. Kapitel, dem Kapital über die ursprüngliche Akkumulation, hauptsächlich mit Beispielen aus dem frühen 16. Jahrhundert bevölkert, also auch die gleiche Zeitperiode etwa. Und wenn man das dann tut, dann wird man sagen, ja, der Kapitalismus begann mit einer ungeheuren Dynamik, zwar was das Wachstum anbelangte, als auch die Expansion. Denn dieses Europa war auf einmal diesem Kapitalismus zu eng. Auch die britische Insel war viel zu klein. Er musste also ausufern und über die Ufer treten, den Atlantik beherrschen und das heißt auch die andere Seite des Atlantik erobern, die neue Welt, was dann eben 1492 passiert. Das heißt, die kapitalistische Dynamik begann in einem Zeitalter, zu einer Zeit, auf der anderen Seite, du hast dies in deiner Anmoderation erwähnt, eben ein Buch erschienen wie das von Thomas Morus. Das ist 1516, genau vor 500 Jahren, publiziert worden. Ein Buch, in dem schon über Alternativen nachgedacht wurde. Es heißt ja nicht nur Utopia, sondern es war eine Utopie. Aber eine Utopie, die wie ein Spiegel der damaligen britischen Gesellschaft gegenübergehalten wurde. Es gibt die Möglichkeit, ganz anders zu leben. Eine andere Welt ist möglich, war die These von Morus. Und wenn er nicht geköpft worden wäre von Heinrich dem 8. im Jahre 1535, dann könnten wir ihn als Ehrenmitglied in Attac aufnehmen. Denn er ist der Erfinder dieses Wortes von eine andere Welt ist möglich. Aber leider kann man Geköpfte nicht in eine solche Gemeinschaft aufnehmen. Man muss sie anders ehren. Man muss ihn wirklich ehren. Denn er hat Großartiges vollbracht, nämlich dem Kapitalismus seinen Spiegel vorgehalten. Und wie gesagt, was wurde in diesem Spiegel auf einmal sichtbar? Eine andere Welt ist möglich. Auf der Basis der Produktivkräfte, die schon im frühen 16. Jahrhundert erreicht war. Beispielsweise hat Morus lange Ausführungen gemacht in seiner Darstellung der Lebensverhältnisse in diesem utopischen Utopia, dieser Insel. Nicht lange Ausführungen gemacht über Arbeitszeitverkürzung. Die Menschen brauchen nicht mehr als 6 Stunden am Tag zu arbeiten. Dann können sie alles erzeugen, was sie benötigen für ihr Leben. Und nicht nur für sich, sondern auch für die Unproduktiven. Das heißt für die Kinder und für die Alten, die nicht mehr arbeiten. Oder auch für die Pfaffen und für die Professoren und alle die, die also in geistigen Berufen tätig sind, künstlerischen Berufen tätig sind. Auch die können in dieser kurzen Arbeitszeit versorgt werden. Das ist eine Möglichkeit. Aber das funktioniert nur, so hat auch Thomas Morus dann gesagt, wenn wir einige andere Prinzipien verändern. Das geht nicht in einer Konkurrenzgesellschaft. Wir brauchen viel mehr öffentliche Güter, würden wir heute sagen. In seinen Worten zu jener Zeit des 16. Jahrhunderts hat Thomas Morus auch ein Plädoyer für öffentliche Güter gestellt. Also nichts da mit der Privatisierung der Bahn. Das bleibt ein öffentliches Gut und das Wasser erst recht. So könnte man als Schlussfolgerung für unsere Zeit daraus ziehen. Mit anderen Worten, immer dann, wenn Kapitalismus mit seiner Wachstumsdynamik dominant wird, kommen auch Ideen auf und nicht nur Ideen, sondern auch Menschen, die sie vertreten, die darüber Bücher schreiben und dann soziale Bewegungen, die sie dann auch tatsächlich umzusetzen versuchen, wo diese Alternativen, eine andere Welt dann eben auch geschaffen wird. Das ergibt sich sozusagen aus den Verhältnissen. Das ist das, was Ernst Bloch dann als die reale Utopie bezeichnet hatte. Eine reale Utopie, weil sie eigentlich schon angelegt ist in den Verhältnissen, die wir selber geschaffen haben, ohne aber das utopische Element daraus richtig herauszuarbeiten, weil uns das zu aufwendig ist oder weil es zu gefährlich ist, weil natürlich die Mächtigen versuchen werden, genau diese Alternative auch zu unterdrücken. Mit den primitivsten Mitteln, mit den lächerlichsten Mitteln, zum Teil aber auch mit manchmal sehr wirkungsvollen und sehr brutalen Mitteln. Ich meine mit den lächerlichen Mitteln beispielsweise die Benachteiligung von Attac beim Entzug der Steuerbefreiung. Nicht? Man kann nicht mehr spenden für Attac, weil zu Spenden aufgefallen hat, weil Attac keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen darf. Das hat das Finanzamt verboten. Das sind so lächerliche Mittel, mit denen Alternativen bekämpft werden. Die sind wichtig und die kann man auch spüren. Sie haben auch eventuelle Auswirkungen, aber man darf sich darüber nicht besonders aufregen. Das ist einfach widerlich dumm. Und diese Alternativen also entstehen als reale Utopie in den Verhältnissen selbst. Diese Verhältnisse selbst sind nämlich in der Widersprüchlichkeit gestrickt, wie du sie dargestellt hast. Auf der einen Seite sind da unendlich viele befreiende Elemente drin. Die Möglichkeit der Arbeitszeitverkürzung ergibt sich deshalb, weil die Produktivität dies zulässt. Wenn die Produktivität der Arbeit nicht groß genug wäre, könnte man keine Arbeitszeitverkürzung als Strategie entwickeln. Aber wenn sie so ist, dann geht das durchaus. Es ist also in der Gesellschaft angelegt. Aber es ist in dieser Gesellschaft nicht automatisch nach vorne drängend, sondern da muss man eben auch Anstöße geben, da muss man eben auch entsprechende Bewegungen auch erzeugen und sie unterstützen. Das war in der Geschichte immer so. Und da wir im 16. Jahrhundert jetzt schon mal waren, mit Thomas Morus, guter Anlass, 500 Jahre nach seinem utopischen Roman, bleiben wir mal einen Moment noch im 16. Jahrhundert. Man könnte auch ins 15. gehen. Nicht nächstes Jahr, 2017, werden wir auch ein 500. Jubiläum feiern. Nicht? Da wird wahrscheinlich viel mehr los. los sein als 500 Jahre Utopie von Thomas Morus. Nämlich die Reformation, die 92 Thesen von Luther an der Schlosskirche in Wittenberg. Die Reformation. Reformation, das klingt nach Reform und vielleicht sogar Reform und Revolution. Es war eine Reformation des Glaubenssystems, der Religion, der Kirche, auch des Klerus. Das war von Luther angedacht. Darüber hinaus hat er auch sehr viele Ideen schon gehabt, die weit über das, was das Reformatorische im kirchlichen Verständnis ist, auch hinausgehen. Aber auch hier zeigt sich, es gibt Zeiten, in denen also auch eine bestimmte Epoche an eine Grenze gerät, an die Grenzen des Wachstums, sagen wir als ökonomisch gebildete Menschen heute. Aber das waren auch Grenzen des Wachstums, Grenzen auch der Art und Weise des Umgangs der Menschen mit sich selber in einer bestimmten Art der Vergesellschaftung im 16. Jahrhundert. Und dann kommt die Reformation. Das ist also auch etwas ganz Neues, das dann kommt. Aber dafür muss gekämpft werden. Und dann vermischt sich die Reformation mit dem, was Morus als utopisches, Arbeitszeitverkürzung, Befreiung der Menschen aus unwürdigen Verhältnissen auch bezeichnet hat. Dann vermengt sich die Reformation mit einer revolutionären Bauernbewegung, mit den Befreiungskriegen der Bauern auf dem Lande und so weiter und so weiter. Das heißt, die sozialen Bewegungen entstehen dann auch. Und dann muss man noch in Erinnerung stellen, es gibt immer zwei Reaktionsweisen in jeder Gesellschaft, zu allen Zeiten. Die Albert Hirschmann, ein deutscher Emigrant in die USA, dargestellt hat. Und er hat das gesagt, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man wehrt sich, nicht? Das ist Voice, der es genannt. Wir erheben unsere Stimme und wehren uns in unseren Gesellschaften. Das ist Reformation, das ist Morus. Oder aber Exodus, Exit. Oder wir hauen ab, weil es nicht anders geht, weil wir die Verhältnisse nicht ertragen können. Und dieser Exit fand dann eben auch statt. 1492, die Entdeckung Amerikas. Und dieser Exit ist auch eine Utopie, nämlich die Suche nach dem gelobten Land. Man will etwas anderes dann finden, in anderen Welten, in der neuen Welt und so weiter. Und das ist eine Utopie, die also bis in unsere Tage hinein also auch handlungsleitend und bewusstseinsleitend und Ideologien leiten immer noch ist. Nicht? Und wir erleben sie heutzutage in Form von Migration und Flüchtlingswellen, diese Exit-Option, deren weil es gar nicht anders geht, weil ja man nicht in Verhältnissen bleiben kann, die also ein würdiges, sogar ein einfaches Leben gar nicht möglich machen. Und auf der anderen Seite die Voice-Möglichkeit, nämlich Protest zu protestieren, etwas Neues zu schaffen, in einem legalen oder halblegalen Rahmen zumindest, eben auch nicht geht. Dass man also, wenn man dies tut, also selbst gefährdet ist, dass man sogar sein Leben gefährdet, bleibt eben nur Exit, beziehungsweise der biblische Exodus als eine Möglichkeit. Und der Exodus ist tatsächlich das Verfolgen auch einer Utopie. Man will etwas Neues schaffen in einer Gesellschaft unter Verhältnissen, die unerträglich sind. Deswegen braucht man eine Utopie, den Exodus, den es also schon in der Bibel gibt. Und interessanterweise, und damit möchte ich diesen ersten Beitrag auch beenden, interessanterweise gibt es auch im 17. Jahrhundert, jetzt nicht im 16., einen wunderbaren Roman von Daniel Defoe, den also als Jugendautor viele sicherlich kennen. Nicht Daniel Defoe hat aber auch einen Roman geschrieben, den er Libertalia genannt hat. Libertalia ist auch eine Utopie, eine Piratenrepublik. Die Piraten, die wir nur so aus den Hollywood-Schinken als Räuber, Bande und so weiter und als Degenfechter dergleichen kennen, die haben natürlich auch dieses schreckliche Leben auf den Schiffen nicht ertragen können, sind dann auch abgehauen, Exodus, und haben dann ihre Piratenrepubliken zum Teil gegründet, auf Madagaskar, in der Karibik und anderswo, und haben da versucht, ein anderes Leben zu organisieren, gemeinschaftlich, basierend auf Gemeineigentum, öffentlichen, gemeinschaftlichen Gütern, mit einer Ordnung, die sie sich gegeben haben, die also so weit wie möglich demokratisch gewesen ist, die Gleichheit herstellte, die Gleichheit also erst herstellte, die die Grundlage dafür ist, dass man überhaupt von Freiheit sprechen kann. Denn diese Gleichheit gab es vorher nicht, gab es auch nicht auf den Schiffen und daher auch keine Freiheit. Und Gleichheit und Freiheit. Und das dann also auch im Einvernehmen mit den natürlichen Bedingungen. Das war tatsächlich auch so etwas wie eine reale Utopie, die dann herausgekommen ist als Antwort auf unzuträgliche Bedingungen des menschlichen, individuellen wie auch des gesellschaftlichen Lebens.
Ja, ich würde gerne nochmal eine ganz andere Ebene und jüngere Ebene von Utopiekonstruktion ins Gespräch bringen, die für Linke allerdings ein bisschen unangenehmer ist, weil sie mehr auch was darüber sagt, über unsere Verantwortung für das Entstehen neuer Herrschaftssysteme. Wenn man sich die Frage stellt, wie lassen sich gesellschaftliche Utopien aufbauen, wie lässt sich eine Alternative zum Kapitalismus schaffen, ist natürlich die große Frage, die allen sofort immer einfällt. Wir wollen nicht nochmal sowas haben, wie das, was in den meisten staatssozialistischen Ländern im 20. Jahrhundert passiert ist. Ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, Leute, die wollen das wieder haben. Aber es gibt viele Leute, die mit gutem Grund sagen, sie wollen das nicht wieder haben. Und ich glaube, man muss sich immer auch mit den unangenehmsten Argumenten intensiv auseinandersetzen. Also gerade auf die schwierigsten Argumente muss man Antworten suchen, nicht die leichten Argumente versuchen zu beantworten. Und die Frage ist natürlich, also das, wenn man das so radikal stellt, ist sicherlich die russische Revolution, sind sicherlich aber auch Länder wie Jugoslawien oder auch die chinesische Revolution die großen Versuche gewesen, auszubrechen, herauszuspringen aus dem Kontinuum der Geschichte, wie das bei Walter Benjamin heißt, also was wirklich eine neue Geschichte zu begründen. Und es hat sich aber eigentlich, obwohl das sehr große Unterschiede auch gab in den strategischen Entwürfen dieser sozialistischen Länder, eigentlich sehr ähnliche Prozesse herausgebildet. Und wenn man das versuchen will zusammenzufassen, dann kann man sicherlich sagen, also ein zentrales Problem ist, dass es autoritäre Gesellschaften waren, Gesellschaften mit noch geringeren demokratischen Möglichkeiten als die bürgerlichen Gesellschaften. Die bürgerlichen Gesellschaften kritisieren wir ja durchaus zu Recht, dass die Demokratie nur einen sehr begrenzten Bereich ausmacht. Man kann alle 4 Jahre mal wählen, man hat nicht besonders viel Mitspracherecht bei dem, was die Politiker dann letztlich entscheiden, aber immerhin, es gibt eine Öffentlichkeit, die irgendwie noch ein bisschen mit befragt wird und ein bisschen irgendwie die Meinung relevant ist. Und in vielen staatssozialistischen Gesellschaften hat eine Mehrheit der Bevölkerung den Eindruck, dass es nicht mal diesen minimalen Raum gibt. Ist also die Frage zu stellen, warum ist das dazu gekommen? Und das ist sicherlich nicht nur, weil die falschen Politiker in den staatssozialistischen Bewegungen das Ruder in der Hand hatten, sondern es hat natürlich auch was damit zu tun, mit der Art, wie Politik und wie Revolution vor allen Dingen begriffen worden ist. Ne? Also was diese verschiedenen Länder verbindet, ist, dass es leninistische Revolutionsmodelle waren, die ja ganz wesentlich auf Avantgarde und auf der Repräsentation der Arbeiterklasse durch eine führende Partei beruht, beziehungsweise die Gesellschaft wird dann wiederum repräsentiert eigentlich von der Arbeiterklasse. Das ist schon, glaube ich, eine sehr starke Verknappung sozusagen gewesen, oder Fokussierung auf eine Führungsgruppe. Auch die Idee, dass eine Führungsgruppe sozusagen den Zweck der Geschichte umsetzen kann und die Geschichte zu sich selbst bringen kann, wenn man so will. Aber ich glaube auch, dass es noch einen weiteren Grund gibt, der gar nicht so viel mit dem politischen Modell zu tun hat, sondern auch grundsätzlich mit der Frage von Plan und Markt. Denn Gesellschaften, in denen geplant wird, sind Gesellschaften, in denen es auch Leute gibt, die sich mit Planung hauptberuflich beschäftigen müssen. Also es steht fast zwangsläufig. Selbst also wenn man jetzt ein radikaldemokratisches Konzept von Planung hat, dann wäre relativ naheliegend, dass es Experten gibt, die sich mit Wirtschaftsplanung beschäftigen, und das ist relativ naheliegend, dass so eine bürokratische Gruppe irgendwann auch sowas wird wie eine Protoklasse, die eben ihre Führungsfunktion, ihre faktische Führungsfunktion, dass sie die einzigen sind, die wirklich im Detail verstehen, was da passiert, dass die dann irgendwie auch diese politische Macht zu eigenem Nutzen anfangen einzusetzen, ist zumindest sehr naheliegend. Also stellt sich schon auch die Frage für sozialistische Alternativen, wie geht man eigentlich mit dem Problem um von Plan und Markt, ja. Also ich glaube, dass im 20. Jahrhundert eine sehr starke Überzeugung gab, dass der Markt eigentlich identisch ist mit dem Kapitalismus, und es gibt dann eher bei den heterodoxen Ökonomen, wie zum Beispiel bei Karl Polanyi, ungarisch-österreichischer Ökonom, den Hinweis, dass natürlich keineswegs alle Märkte kapitalistisch sind, sondern ganz im Gegenteil, es historische Märkte gab, die überhaupt nichts, auch nichts mit freien Preisen zu tun hatte, sondern Märkte eben als Orte, als soziale Orte, wo der Tausch stattfand, aber Tausch, der sehr wesentlich von moralischen Kategorien geprägt waren, also wo man einfach nur einmal die Woche sich traf, auch nur an einem bestimmten Ort in der Stadt, zum Teil sogar außerhalb der Stadt, und eben wie gesagt die Preise dort nicht frei zustande kamen, sondern eben aufgrund von moralischen Kategorien auch mehr oder weniger von vornherein festgelegt waren. Also wo man schon sieht, es gibt also Marktökonomien, in denen der Markt eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt, auch als sozialer Ort, aber die nichts zu tun haben mit dem Kapitalismus, wo man dann schon also auch die Frage aufwerfen muss, ob nicht auch die Vorstellung der Linken im 20. Jahrhundert falsch war, zu glauben, dass Plan an sich dass die entscheidende Alternative zum Kapitalismus sind, ob es nicht viel mehr darum geht, um Demokratie, also um die demokratische Regulation von unseren ökonomischen Prozessen, um eine demokratische oder gesellschaftliche Regulierung oder Festlegung von ökonomischen Prozessen, muss nicht unbedingt nur die Form von Plan annehmen, der ja immer etwas im Vorhinein bestimmt, sondern kann eben auch, könnte man sich ja auch vorstellen, wurde ja auch mit experimentiert, die Form annehmen von Märkten, die einfach politisch so reguliert sind, so eingebettet sind, so gesellschaftlich eingebettet sind, dass die Gesellschaft dann trotzdem bestimmt, was sie macht, aber trotzdem auch dem Markt als einem Ort, das, ja, wenn man so will, sich selbst organisierenden Zusammentreffens, ja, ist ja ein Ort, wo auch viele Dinge sozusagen dezentral stattfinden, dass man solche Orte auch ernst nimmt und auch eben nicht als das Kernstück des Kapitalismus ausschließlich betrachtet, sondern eben auch als Orte, die vielleicht auch für Gesellschaftsalternativen sehr interessant sein können. Da hat Elmar im Übrigen auch schon vor vielen Jahren ein interessantes Buch zugeschrieben. Er hat nämlich am Ende des Staatssozialismus ein Buch geschrieben, wo er über die Zukunft der Märkte gefragt hat, nach Fragen gestellt hat, was die Zukunft der Märkte sein werden und was vielleicht auch Dinge sind, sind, die Märkte gut können. Ne? Wobei eben bei Markt, wie gesagt, nicht das gemeint ist, nicht das gemeint sein muss, was wir heute darunter verstehen. Aber noch eine andere Frage, die sicherlich auch für eine Staatssozialismusdebatte ganz wesentlich wäre, ist auch die Frage nach den Entwicklungskonzepten. Es ist also schlicht ins Auge, dass die Industriemodelle, auch sogar die Verkehrsformen, zum Teil sogar die Konsummodelle, man versucht hat zu kopieren. Ja? Dass man also eigentlich darum bemüht war, den Kapitalismus zu kopieren, die fordistische Arbeitsweise, die Großfabrik zu kopieren und auf die Art und Weise den Kapitalismus, wenn man so will, einzuholen und zu überholen. Das war ja auch ein Motto in den sozialistischen Gesellschaften. Und ob das nicht an sich schon ein Grundproblem ist, denn wenn man neue gesellschaftliche Modelle entwickeln will, eine neue Ökonomie, dann muss man natürlich auch eigentlich ganz neue Kriterien von dem haben, was man bezwecken will mit einem Wirtschaften. Ne? Und was ich in dem Zusammenhang ganz schönes Interview fand, erschien vor einem Monat ungefähr in Neuen Deutschland auf Deutsch, das ist ein Interview mit David Harvey, wo er das ähnliche Problem anhand des Sozialismus 21. Jahrhunderts in Lateinamerika beschreibt, wo er sagt, in den Verfassungen Lateinamerikas, und er fährt viel nach Ecuador, in Ecuador ist sehr viel die Rede vom guten Leben, vom buen vivir, vivir bien, summa causa auf Quechua. Und er meint, es ist so absurd, wenn ich am Flughafen ankomme und dann versuche, in die Stadt zu fahren, zur Universität, ich stehe immer erstmal 3 oder 4 Stunden im Stau und bin die ganze Zeit nur mit beschäftigt, irgendwie mich durch den Verkehr zu arbeiten und komme an Shopping-Malls vorbei. Ja? Weil das ist eigentlich, was, obwohl ja der Diskurs oder die Idee des guten Lebens was ganz anderes gemeint hat, nämlich wirklich ein Wohlbefinden mit der Natur und ein harmonischer Zustand mit der Natur und mit der Gemeinschaft, ist dann faktisch eigentlich auch im Sozialismus 21. Jahrhunderts in Südamerika vor allen Dingen übrig geblieben, dass man versucht, das Konsummodell der unteren Mittelschichten zu heben, den Zugang zum amerikanischen Konsumniveau zu ermöglichen und sogar auch das Verkehrsmodell übernommen hat aus Nordamerika und aus Europa, nämlich eben diesen Individualverkehr mit dem Auto. Insofern ist also die Frage, die natürlich, glaube ich, auch aus so einer ökosozialistischen Perspektive ganz wichtig ist zu stellen, wie könnte man alternative Entwicklungskonzepte vorantreiben? Wie kann man dazu kommen, dass wir auch eine kollektive Vorstellung davon haben, was ein anderes gutes Leben ausmacht? Ich weiß nicht, ob du dazu ein paar Gedanken hast.
Ich gehe davon aus, dass sich alle darüber schon Gedanken gemacht haben, denn wir müssen ja versuchen, aus den Problemen, die wir selber erzeugt haben, und eines der größten Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben, ist nun einmal die ökologische Überlastung des Planeten Erde, müssen wir versuchen, natürlich Lösungen zu finden. Vielleicht fange ich aber dennoch an mit Karl Polanyi, den du erwähnt hast, der nicht nur gesagt hatte, dass Plan und Markt in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, sondern vor allen Dingen gesagt hatte, dass die Märkte in der Geschichte der Menschheit immer so etwas, er hat das Bild benutzt, wie ein Glas Wasser in einem Ozean waren. In einem Ozean des Sozialen und darin ein Glas Wasser des Marktes. Das heißt, es hat immer Märkte gegeben, aber sie waren niemals dominant gegenüber so den anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Wir müssen ja sehen, Märkte gehören zum gesellschaftlichen Leben dazu. Du hast erwähnt die Rolle der Kommunikation. Die wichtigsten Märkte waren ja, das kennen wir aus Opern und aus der Romanliteratur, und auch Heiratsmärkte. Nicht? Da traf man sich einmal im Jahr zur Kermesse, zur Kirmes, Jahrmarkt. Nicht? Also manchmal war das dann auch monatlich oder vierteljährlich, wie auch immer. Das war von Kultur zu Kultur verschieden. Es gab ja keinen Weltmarkt, sondern es gab dann lokale, regionale Märkte mit all ihren Eigenheiten, die sich aus den Traditionen einer je konkreten Gesellschaft ergeben hat. Und dazu sagte dann eben Karl Polanyi, Märkte hat es immer gegeben, aber sie waren eingebettet in die Gesellschaft. Und das Neue in der kapitalistischen Entwicklung, und er sagt, das begann im 18. Jahrhundert, das war die Entbettung dieser Märkte aus der Gesellschaft. Und dann werden auf einmal die Märkte für die Gesellschaft und für die einzelnen Mitglieder dieser Gesellschaft so eine Art Sachzwänge. Und was das bedeutet, das können wir jeden Tag im Fernsehen erleben. Nicht? Vor den Nachrichten kommen also die Wirtschaftsnachrichten, die Börsenkurse. Da wird uns gesagt, nicht? Das ist also das, was für euch am wichtigsten ist, was da auf den Börsen passiert. Und mit den Sachzwängen wird dann auch Politik gemacht. Nicht? Wir können doch nicht gegen die Märkte etwas tun. Oder aber wir machen in unseren Köpfen schon einen Diener, eine Ehrenbezeugung, wenn wir nur ein Wort hören, das da Investoren heißt, nicht die neuen Heiligen, das sind die Investoren. Das sind nicht mehr Kapitalisten, das sind nicht mehr Schweine, das sind nicht mehr irgendwelche, naja, ich meine es nicht so. Das sind nicht mehr irgendwelche Kohlenbarone und so, die wir hier auch aus dem Kohlenpott ganz gut kennen, sondern es sind Investoren. Und denen muss man Referenz erzeugen. Das heißt, das sind die fleischgewordenen Sachzwänge, denen wir uns anzupassen haben. Das ist das, was dann auch ideologisch völlig klar ist, bis hin zu Papst Benedikt, also unserem deutschen Papst Ratzinger. Nicht, der ja ganz eindeutig gesagt hat, nicht, also ich kriege es jetzt nicht wörtlich zusammen, aber was er inhaltlich gesagt hat, kriege ich zusammen, nicht, also wer Moral in die Ökonomie bringen will, der macht einen großen Fehler. Denn die Ökonomie hat ihre eigenen Gesetze. Und wenn man da mit Moral kommen will, dann ist das nichts als Moralin. Und das ist das Gegenteil von Moral. Also nicht wörtlich zitiert, aber inhaltlich exakt so hat Ratzinger das gesagt. Nicht? Das heißt, gegen Sachzwänge gibt es auch noch nicht einmal kirchliche Gebote. Die sind weniger als diese Sachzwänge, denn die sind in dem Gebiet der Moral angesiedelt und die hat in der Ökonomie nichts zu suchen. Gegen die Märkte richtet man nichts aus. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, weshalb also Benedikt dann durch Franziskus, Gott sei Dank, abgelöst worden ist. Abgelöst worden ist. Denn damit kam zum ersten Mal auch wieder die Moral zu ihrem Recht gegenüber diesen Sachzwängen eines neoliberalen Marktkapitalismus, einer neoliberalen Marktgesellschaft. Und das, diese Entbettung des Marktes aus der Gesellschaft, das ist das Problem, das Polanyi meines Erachtens völlig zu Recht aufgeworfen hat, das man bei Marx im Übrigen auch findet, nur in anderer Sprache. Er spricht vom Fetischcharakter der Ware und des Geldes und so weiter und macht das sehr viel genauer eigentlich als Polanyi. Aber Polanyi hat es also mit seiner historischen Darstellung auch wirklich anrührend auch dargestellt und sehr viel, das ist so wunderbar, was er geschrieben hat, zu dieser Problemstellung. Er hat nicht das gemacht, was Marx gemacht hat, diese Entbettung mal sich genauer angeschaut. Hört die denn auf, wenn der Markt sich aus der Gesellschaft entbettet? Nein, das hört nicht auf. Das Geld entbettet sich noch aus dem Markt und verselbstständigt sich sogar gegenüber dem Markt. Und mit einem verselbstständigen Geld gegenüber dem Markt wird der Markt Sachzwang gegenüber der Gesellschaft noch brutaler. Und das ist das, was mit den Finanzmärkten passiert, die uns also jetzt über den Markt Sachzwang vermittelt, in der Gesellschaft Sachzwänge aufherrschen, die also zerstörerisch sind, die ganze Gesellschaften auf dem Gewissen haben, in den verschuldeten Gesellschaften, die ganz Europa auf dem Gewissen haben, denn die europäische Krise wäre nicht so brutal, wenn sie nicht über diese Sachzwänge der Finanzmärkte, die jetzt über die Mechanismen an der Verschuldung von einzelnen Staaten laufen, nicht, aber ohne Schulden gibt es überhaupt kein Geld, deswegen brauchen wir immer Schulden, nur wenn es gerade trifft, das ist dann die Frage, die man vielleicht noch dann, worüber man entscheiden könnte. Aber wo Geld ist, gibt es Schulden. Wo Schulden sind, gibt es Sachzwänge. Und wo Sachzwänge sind, gibt es bestimmte Freiheiten nicht mehr. Und wo diese Freiheiten dann nicht mehr da sind, ist auch die Gleichheit am Ende. Und so haben wir eine Gesellschaft, die also tatsächlich dabei ist, kaputt zu gehen. Und was das für Europa bedeutet, erleben wir derzeit in der europäischen Krise. Denn natürlich hat das nicht immer direkte Auswirkungen und Ausdrucksformen, sondern das ist dann alles sehr vermittelt. Da müssen wir noch sehr viel mehr analysieren, als ich hier jetzt nur ganz grob angedeutet habe. Nun, was du gesagt hast über Entwicklungsmodelle, ist ja vollkommen richtig. Ich stimme dir da auch zu. Man könnte natürlich darauf mit Adorno und Horkheimer auch antworten oder fragen, nicht? Gibt es überhaupt ein richtiges Leben im Falschen? Gibt es innerhalb dieser einen globalisierten Welt ein richtiges Entwicklungsmodell, wenn doch das falsche kapitalistische Entwicklungsmodell die ganze Welt bestimmt? Das ist eine Frage, die wir uns wirklich stellen müssen. Ich würde sie nicht mit Ja beantworten, weil ich davon ausgehe, dass wir sehr viele Spielräume haben, dass es gerade soziale Bewegungen sind, die daran sich abarbeiten können und dann eben auch Alternativen durchsetzen können. Dass wir also dieses richtige Leben verteidigen müssen und dass wir die Räume auszuweiten haben, in denen es möglich ist gegenüber dem falschen Leben. Und das Problem in den lateinamerikanischen Ländern ist dann eben, dass tatsächlich erstens das Konsummodell übernommen wird. Das ist das, was so in der Entwicklungsdebatte immer so als die Westernization, die Verwestlichung genannt wird. Man folgt den westlichen Vorbildern und macht das alles nach und ja und reproduziert das, was Karl Marx mal gesagt hat, man erzeugt immer wieder nur die alte Scheiße neu. Nicht? Und das ist das, was also da auch gemacht wird. Dieses Konsummodell wird nachgeplappert. Das haben auch die realsozialistischen Länder schon gemacht, nicht erst jetzt in Lateinamerika, weshalb sie dann auch gescheitert sind, weil das nicht funktionieren kann. Da könnte man lange drüber reden. Und das Zweite ist, dass wenn man diesem Konsummodell folgen will, braucht man natürlich Kaufkraft. Und wo kommt diese Kaufkraft her? Wenn man jetzt auf den Weltmarkt schaut, kommt die Kaufkraft natürlich nur aus Deviseneinnahmen. Und wo kriege ich die Deviseneinnahmen her? Dadurch, dass ich was exportiere. Was kann ich denn exportieren, wenn ich Vorsteher, Regierung oder was auch immer eines Landes bin, das keine eigene konkurrenzfähige Industrie besitzt, aber über Rohstoffe verfügt? Es wird also die Rohstoffe extrahieren und auf den Weltmarkt werfen und damit also ökologisch in eine unter Umständen sehr schwierige, wenn nicht sogar katastrophale Situation geraten. Darüber ließe sich auch sehr viel dann noch reden. Und das ist genau das, was in Lateinamerika passiert ist, was in Venezuela passiert ist. Nicht ein Modell, das also auf der einen Seite das Konsummodell der westlichen amerikanischen, dann in erster Linie Mittelklasse verkörpern versucht und für alle Leute schaffen möchte. Auf der anderen Seite aber dies nur leisten kann durch Rohstoffexporte. Und in Venezuela ist die Sache insofern noch besonders schlimm und zugespitzt, weil 95 oder sogar mehr Prozent der Rohstoffexporte Ölexporte sind. Öl und dann auch Schieferöl, also Schweröl, dessen Förderung ökologisch also katastrophale Auswirkungen hat und gleichzeitig dieser Rohstoff dann eben auch, wir erleben es ja derzeit, eben auch von den Preisentwicklungen des Weltmarktes in sehr harter Weise und nicht gerade zugunsten des rohstoffexportierenden Landes dann betroffen ist. Also kommt man dann in die großen Schwierigkeiten hinein, die es notwendig machen, absolut notwendig machen, nach Alternativen Ausschau zu halten. Dann kann man sagen, gibt es diese Alternativen in der Vergangenheit? Was haben wir falsch gemacht in der Vergangenheit? Und können wir sozusagen auf ein anderes Gleis die Weichen stellen und dann irgendwie die Entwicklung fortsetzen? Oder muss man nicht vielleicht die Frage aufwerfen, ist unser Ziel nicht falsch gewesen? Müssen wir nicht ein anderes Ziel entwickeln? Und wo nehmen wir das andere Ziel denn her? Wir nehmen es aus Utopien. Wir müssen es erarbeiten. Wir müssen es erfinden und wir müssen es erarbeiten. Aber eben aus Utopien heraus, nicht nur aus dem, was wir in der Vergangenheit analysieren können, was richtig und was falsch war. Sondern wir brauchen auch eine Vorstellung, wo wollen wir eigentlich hin? Und vielleicht ist der Fehler der Entwicklung, der dafür geführt hat, dass ganze Kontinente sich in Krisen befinden, besteht darin, dass sie nicht genügend über die Zielsetzungen und die Utopien nachgedacht haben und die zu realisiert versucht haben und sind also dann Wegen gefolgt, die dann also auch regelrecht ins Desaster geführt haben. Das würde nochmal ein Argument dafür sein, wie wichtig es ist, dass man sich also wirklich mit Utopien auch auseinandersetzt und dass dies keine Spielerei ist, wenn man sich mit Utopien auseinandersetzt, sondern dass dies zu einer adäquaten politischen Alternative auch und in erster Linie vielleicht sogar wirtschaftspolitischen Alternative dazugehört.
Wir müssen natürlich jetzt auch darüber reden, wie können sich solche politischen Gegenentwürfe entwickeln. Ja, ich meine, wir haben schon vorher gesagt, also reicht ja nicht, eine utopische Vorstellung zu haben, sondern es braucht ja auch Kräfte und Bewegungen oder Akteure, die in die Richtung auch was durchsetzen. Und vorhin fiel ja schon mal das Stichwort, Bloch hat sich ja sehr ausführlich im Prinzip Hoffnung mit der Frage auseinandergesetzt, wie ist eigentlich dieses Verhältnis zwischen Utopie und marxistischem Materialismus. Und er hat dann, um dieses schwierige Verhältnis zusammenzubringen, den Begriff der konkreten Utopien verwendet, der bei Marx auch schon in diesem berühmten Satz zum Kommunismus als reale Bewegung eigentlich angelegt ist. Bei Marx gibt es ja diesen Satz, Kommunismus eine reale Bewegung, die aus den gegebenen Voraussetzungen, glaube ich, entwickelt wird, so heißt das ungefähr. Bei Bloch geht dieser Gedanke insofern weiterentwickelt, dass er sagt, Utopien, wir müssen über konkrete Utopien reden, also über die konkreten Vorwegnahmen des Kommenden im Bestehenden. Klingt jetzt auch wieder sehr abstrakt, aber ist eigentlich schnell, kann man sich schnell vorstellen, was gemeint ist. Wenn wir sagen, unser gesellschaftlicher Gegenentwurf ist ein solidarischer, ist ein kooperativer, ist ein demokratischer, ist ein gleichberechtigter. Also wir wissen ja alles, was unsere Kriterien emanzipatorischer linker Politik sind. Es ist ja gar nicht so, dass wir nicht mehr sagen könnten, für was die Linke steht. Die Linke steht genau für sowas. Steht für Solidarität, steht für Kooperation, steht für Abbau von Hierarchien zwischen Menschen, zwischen Geschlechtern, vielleicht auch für Überwindung von festgelegten Identitäten, ja, für die Vergrößerung von Freiheit. Für all das steht ein linkes Projekt. Und wenn wir also sagen können, wir wissen ungefähr, was sozialer Fortschritt wäre, dann können wir uns ja auch schon auch anschauen, wo in der Gesellschaft wird denn sozialer Fortschritt produziert. Und man wird dann auch schnell feststellen, dass jede Herrschaftsgesellschaft oder jede Klassengesellschaft eigentlich auch immer schon Möglichkeiten ihrer Überwindung hervorgebracht hat. Und das ist natürlich auch heute noch der Fall. Ja, also die große kapitalistische Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts hat Selbsthilfeorganisationen der Arbeiter hervorgebracht, nämlich Gewerkschaften, die am Anfang noch keine Versicherungsapparate waren, sondern Solidar- und Kampforganisationen. Genau, das, insofern war das eine konkrete Utopie, eine Vorwegnahme von Praktiken. Genossenschaften, ja. Okay, wir denken heute vor allen Dingen, wenn wir Genossenschaft hören, an die neue Heimat. Ein weiterer großer Skandal, aber am Anfang war Genossenschaft eine Form, Wohnungsgenossenschaften zum Beispiel, eine Form der Sozialisierung des von Wohnungen und von Wohnraum. Oder, was weiß ich, sogar eine Form der Sozialisierung der Arbeit. Ne? Also es hat natürlich auch solche Ansätze gibt es heute auch. Ja, es gibt auch heute Praktiken, genossenschaftliche Praktiken, basisdemokratische Praktiken, Bewegungen, Leute, die in Lebensformen mit ihren Zielen experimentieren und versuchen, anders zusammenzuleben. Und das Problem ist natürlich, dass das auch immer wieder hereingeholt wird. Der Kapitalismus lebt ja sehr stark auch davon, dass er die Widersprüche, die in der Gesellschaft artikuliert werden, als Widerstände, auch als Antrieb verwendet, um sich selber weiterzuentwickeln. Also insofern kann man sagen, es reicht nicht aus, diese konkreten Utopien um das System zu überwinden, bisher zumindest nicht. Aber sie sind natürlich trotzdem der zentrale Ansatzpunkt. Wir müssen also die große entscheidende Frage, die dann vielleicht auch in der Diskussion wir zusammen weiterentwickeln können, ist, wie solche konkret utopischen Praktiken, die es immer gibt und die es auch heute gibt, und wo uns dann wahrscheinlich sogar viel mehr einfallen, als wir zunächst vermuten würden, wie könnten die sich zu einem großen, zum gesellschaftlichen Projekt verbinden? Wie lassen die sich auch zu einer politischen Bewegung so verbinden, dass daraus auch eine Macht wird? Da gibt es ein paar ganz interessante Überlegungen, unter anderem von David Harvey zu Eric oder auch von Eric Olin Wright, zwei US-amerikanischen Marxisten, aber sicherlich auch noch viele andere Beiträge, die wir in der Debatte gleich noch ausführlicher zusammentragen können.
Nur ganz grob, ganz kurz. Beispiele dafür, dass also der utopische Stachel auch Bewegungen dann auf Trab zu bringen vermag, die gibt es, glaube ich, die Hülle und die Fülle. Sie gibt es in der Gegenwart und sie gab es in der Vergangenheit. In der Gegenwart haben wir in sehr vielen Ländern Genossenschaften als Beispiele für alternative Praktiken, die nicht immer nur positiv sind, muss man sofort hinzufügen. Denn manches ist auch sehr prekär, ist sogar elend, was genossenschaftlich organisiert passiert, einfach aus dem Mangel resultieren, der nicht einfach aufgehoben wird dadurch, dass eine Genossenschaft gebildet wird, sondern wird genossenschaftlich mit dem Mangel umgegangen. Und das ist unter Umständen nicht gerade vergnüglich und auch nicht sehr emanzipatorisch. Dennoch, glaube ich, sollte man zur Kenntnis nehmen, zumindest, dass, wann war es, 2011, die UNO, das Jahr der Genossenschaften, machen ja immer so, das Jahr von dies und das Jahr des Bodens war im letzten Jahr, vor 2011 war es das Jahr der Genossenschaft. Und da wurde dann natürlich auch, wie es in solchen Jahren dann üblich ist, wurde auch gezählt. Und dann kam heraus bei der Zählung, dass mehr als 700 Millionen Menschen in Genossenschaften arbeiten in der Welt, auf den 5 Kontinenten. Das ist natürlich eine beträchtliche Zahl von Menschen, denn man muss sie mit 3 bis 4, das ist die Anzahl der Familienmitgliedern, multiplizieren. Dann kommt man auf 2,5 bis 3 Milliarden Menschen, das ist fast die Hälfte der Menschheit, die irgendwie Erfahrungen mit Genossenschaften gemacht haben, unter Umständen nicht immer nur positive, sondern auch negative. Genossenschaften ist auch dann im Prinzip geworden für alternative Wirtschaftspolitik aus der Krise. In einigen lateinamerikanischen Ländern ist das der Fall gewesen und ist es zum Teil immer noch, in Argentinien etwa, wo Genossenschaften von der Regierung unterstützt worden sind, weil sonst die Arbeitslosigkeit und die Probleme, die damit verbunden gewesen wären, gar nicht hätten bewältigt werden können. Und weil die Fabriken, die die Besitzer zum Teil verlassen hatten in der großen Krise, dann von den Arbeitern übernommen worden sind, eben auch einen legalen Status benötigten, um wieder einigermaßen vernünftig dann auch in genossenschaftlichem Eigentum operieren zu können. Dann sind Genossenschaften eben gebildet worden. Das ist keine Garantie, dass sich sozusagen automatisch Schritt für Schritt also eine fortschrittliche Gesellschaft bildet oder eine fortschrittliche Regierung an die Macht kommt und an der Macht bleibt. Wir wissen, was in Argentinien passiert ist, eine neoliberale Wende, die da gegenwärtig im Gange ist. Und dennoch, davon gehe ich mal aus, die Erfahrungen, die mit den Genossenschaften und der Bewegung gemacht worden sind seit 2000 etwa, das heißt seit 15 Jahren etwa, diese nicht verloren. Und deswegen wird wahrscheinlich der neoliberale Backlash, der gegenwärtig stattfindet, auch nicht so erfolgreich sein, wie sich das manche vielleicht wünschen oder auch vorstellen. Das ist also die eine Seite. Die Bewegungen, die entstehen und die wir in anderen Weltregionen entdecken können, die wir auch in Europa entdecken. Wir müssen nur nach Griechenland schauen. Auch dort werden Genossenschaften gebildet, um mit der Krise fertig zu werden. Wenn man das auf kapitalistischem Wege nicht mehr kann, auf welchem Wege soll das denn sonst passieren? Geht gar nicht anders. Sie brauchen alternative Möglichkeiten, die dann auch gewährleistet werden müssen, damit nicht das Elend und die Chaotisierung der Gesellschaft überhand nehmen. Und so spielen Genossenschaften oder andere Bewegungsformen auf einmal eine größere Rolle. Auch die Vergesellschaftung von dem, was privat ist oder gewesen ist und nicht mehr privat genutzt werden kann, in Form von öffentlichen Gemeinschaftsgütern, die Wiederentdeckung der Allmende, auch das kommt dann hinzu und ist also eines der Elemente, die dann auch für eine neue Gesellschaft unter Umständen von Bedeutung sein können. Also die ganze Geschichte ist eine intellektuelle Anstrengung auf der einen Seite. Nicht? Thomas Morus hat den Roman Utopia geschrieben als eine intellektuelle Anstrengung. Und so war es auch mit den Schriften von Karl Polanyi und vielen, vielen anderen. Es sind aber auf der anderen Seite auch immer wieder Bewegungen, die dieses, was da zwar intellektuell entwickelt worden ist, dann auch umsetzen. Nicht, weil sie das als Folie benutzen, die dann realisiert werden soll, sondern weil sie in ihrer Praxis etwas Ähnliches entwickeln und dann auch sehr autonom und sehr fantasievoll etwas tun, was dann verallgemeinert werden kann, weil es etwas zu verallgemeinern nicht ist, weil nämlich die Gesellschaft davon letztlich betroffen ist und auch entsprechend solcher alternativen Vorstellungen, utopischen Vorstellungen dann verändert werden muss. Und so kommt auch die alte Arbeitsteilung zwischen geistiger Arbeit und Handarbeit oder auch zwischen Bewegung und Theorie dann eben auch zu ihrem Recht und zu einer neuen Art von Symbiose, die also wichtig ist für die Entwicklung von politischen Projekten. Und diese politischen Projekte, die brauchen wir in allen Gesellschaften, auch hierzulande. Wenn wir die ökologische Dimension jetzt noch mit berücksichtigen würden, dann wäre es klar, dass wir hierzulande, wo es scheinbar diese ökonomischen Probleme, die wir in Lateinamerika beobachten können, gar nicht gibt, wo es so aussieht, als ob es gar keine Krisen gäbe. In Griechenland ja, aber in Deutschland nein. Wenn wir aber jetzt die ökologische Seite mit berücksichtigen würden, würden wir sehr schnell feststellen müssen, dass wir uns in einer sehr tiefen und vielleicht sogar lebensgefährlichen Krise befinden, für die wir auch etwas Neues brauchen, wenn wir nicht verzweifeln wollen. Und kann man sich dieses Neubrauchen aus den Erfahrungen der Vergangenheit allein holen oder brauchen wir dazu nicht auch wieder Utopie? Diese Frage müssen wir uns immer wieder vorlegen. Und ich würde sagen, ja, wir brauchen sie. Wir dürfen auf die Analyse nicht verzichten. Wir müssen die Fehler analysieren. Wir müssen auch auf die gescheiterten Experimente, etwa den real existierenden Sozialismus, schauen und untersuchen, woran lag das Scheitern und so weiter. Aber wir müssen auch eben die Vorstellung über die Alternative, über ein anderes, besseres, gutes Leben eben auch aus utopischen Vorstellungen herholen. Anders geht es nicht.